Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sind weiter dem Giallo anheimgefallen, weil es ist ja Sette Gialli. Und Tom und Tom sitzen wieder da und haben sich einen Giallo-Klassiker gegeben. Hallo Tom.
Hi, inzwischen im Dunkeln auch, weil es ein langer Giallo-Klassiker war.
Ja, sitzen wir hier in Giallo-artiger Dunkelheit und hoffen, dass hier keiner steht hinter uns an der offenen Tür. Aber das merken wir ja durch entsprechende Musik. Ja, das war jetzt nochmal ein Dario Argento von 75 und zwar Profondo Rosso oder Rosso, die Farbe des Todes oder auch Deep Red, was halt so die reißerischen Titel alle so sind. Uns ist gleich aufgefallen, David Hemmings spielt die Hauptrolle und den kennen wir ja aus Blow Up und das ist ja ein richtiges, Avantgarde-Kino. Gesicht der 70er Jahre, ja. Macht seinen Job auch gar nicht so schlecht. Wir können sagen, wir haben leider die ungekürzte Fassung mit 126 Minuten gesehen, die tatsächlich einige Längen hat. Wir haben aber relativ gut erkennen können, welche Szenen in der gekürzten Fassung tatsächlich gekürzt sind.
Also wir haben zumindest eine Vermutung, weil die Stimmen in der Ausdruck ganz schön variieren von zwischen einzelnen Schnitten. Also da ist zu vermuten, dass es entweder andere Synchronstimmen gab oder dass da zwischendrin das vielleicht nochmal nachsynchronisiert wurde und man dann nicht genau den gleichen Tonfall wie getroffen hat.
Man kann aber auch sagen, dass die 126 Minuten Fassung nicht wirklich wahnsinnig viel Sinn macht.
Also es geht etwas aus der Fasson.
Ja, er gerät etwas aus der Fasson. Aber wir wollen nicht undankbar sein. Im Vergleich zu anderen Argento-Filmen ist das noch, also man würde im Ruhrpott sagen, da war viel Schönes bei.
Ja, doch, das war bodenständiger. Gerade im Vergleich zu dem letzten Auftritt.
Ja. Also wieder mal übrigens eine Co-Produktion, oder? Nee, es ist tatsächlich eine italienische Produktion. Ach, aber nur wegen der internationalen Schauspieler, zum Teil auch in Englisch aufgezeichnet. Die geschnittene Fassung hat übrigens FSK 18. Aha. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber erzählen wir erstmal, worum es tatsächlich geht. Wir haben David Hemmings spielt Marcus Daly, einen Pianisten, der da auch in Rom einen Pianistenfreund hat, Marco. Ganz interessant, dass er eine Journalistin kennenlernt, Gianna, gespielt von Daria Nicolodi, mit der er dann, nachdem er Zeuge eines Mordes an einer Frau wird, auch versucht rauszufinden, was da eigentlich los ist. Und es fängt auch mit einer sehr interessanten Idee an, nämlich, dass es einen parapsychologischen Kongress gibt und dort wird eine Frau vorgeführt. Wie heißt sie? Sie heißt
Ullmann.
Genau, Helga Ullmann, ja, wie konnte ich den Namen vergessen, gespielt von Macha Merrill, die eine sehr starke, empfindsame Telepathin ist und Empathin ist und die dann auch feststellt, dass in dem Raum, wo sie dann per Telepathie rausfindet, wer gerade die Hand in der Tasche hat und welchen Schlüssel in der Hand hat und so weiter, dann auch merkt, dass hier jemand im Raum ist, der getötet hat und weiter töten wird. Und ja, kurz darauf wird sie dann selbst Opfer und zwar der Person wahrscheinlich, die sie da gefühlt hat. Und dann beginnt praktisch die Jagd der Polizei, die aber so abwesend und unsichtbar bleibt und die, glaube ich, von Dario Argento auch so ein bisschen nicht ernst genommen wird oder ein bisschen verarscht wird. Die kommen so ein bisschen als Vollpfosten.
Das sind die Vollpfosten, ja. Das, vielleicht ist es auch so als humoriger Sidekick gedacht, aber das zündet irgendwie nicht so richtig.
Die Polizei. Die Polizei sind tatsächlich die Torfköppe.
Die treten auf den Cola-Automaten ein und.
Aber das gibt natürlich Raum, dass unser Accidental Hero wieder auftauchen kann. Ja. Diesmal ist es nicht ein Schriftsteller aus Amerika, sondern ein Pianist aus Amerika. Und dann hat er auch diese Journalistin an seiner Seite. Und da finde ich ganz interessant, während sie dann auf der Jagd sind und feststellen, dass es irgendwas mit einer Geschichte, die in einem schrecklichen Haus mit einem Kind vor langer Zeit zu tun hatte, was sie so Stück für Stück tatsächlich entdecken. Da ist tatsächlich sowas wie eine Ermittlungsgeschichte drin, also durchaus etwas, was man zu einem richtigen Film hätte machen können. Und währenddessen kommen die beiden sich auch ein bisschen näher, aber es leidet am Anfang die Beziehung oder die, naja, das ist der Love
Interest. Der Love Interest, ja.
Ja, der leidet ein bisschen drunter, dass die Journalistin halt sehr tough ist und wohl so feministisch oder selbstbewusst oder wie immer man das nennen möchte. Und zu 1975, zu der Zeit. Und dass unser Pianist erstmal als Frauenquatsch und Blödsinn abtut und sich dann beschwert, dass er da der Schwächere ist und der Künstler und das Weichei und sie ist die Taffe. Das ist auch ein interessanter Gedanke, der immer wieder schön anklingt, den man aber auch nochmal ganz anders hätte inszenieren können. Wobei Argento da schon Lust am Komischen hat, dass sie fahren an Cinquecento, bei dem die Türen kaputt sind und man muss durch das Dach des Cinquecento aussteigen und er hat irgendwie einen defekten Sitz und sitzt praktisch sitzt in dem Cinquecento auf dem Boden.
Auf dem Chassis unten.
Ja. Ist also kleiner als sie in einem Cinquecento, ist also in so der unterlegenen Position sozusagen und ich glaube, dass da hat auch Argento seinen Spaß dran, diese ganzen Rollen, das Macho-mäßige, die doofen Polizisten und so, das alles mal ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Mhm. Und dann wundert es uns auch nicht, Achtung, Spoiler, dass am Ende der Mörder ist eine Mörderin. Am Ende, das müssen wir jetzt unbedingt sagen, wer, aber es bleiben nur am Ende für uns zwei Personen übrig, die es sein können. Und in gewisser Weise sind es dann beide.
Ja.
Kommen wir zu den Dingen, wo ich sagen muss, da war viel Schönes bei. Der sah zwischendurch richtig, richtig gut aus. Meine Lieblingsszene ist ja diese Style over Substance Kamerafahrt ganz nah rund um den Abnehmarm von dem Schallplattenspieler.
Da gibt es noch einige mehr. Ne? Da gibt es noch diese ganzen Kinderspielsachen, die da so in so einer Bilderfahrt aufgelöst werden. Murmeln und Püppchen und Stöffchen und derartige Dinge und aufgehängte Puppen spielen ja dann auch eine eher unheilvolle Rolle in der Geschichte. Also da wird sehr viel Kamerabrimbores gemacht, der ganz schick aussieht. Die Kulissen sind auch, muss man schon sagen, sind edelst und sehr gut ausgewählt. Dieses Spukhaus ist ja so ein altes Jugendstilhaus, sehr, sehr schön, haben wir beide gleich ins Herz geschlossen. Hätten gar nicht viel dran zu renovieren. Und würden sofort einziehen. Also es ist vom handwerklichen Standard her wieder erstaunlich, na was heißt erstaunlich, es ist auf einem recht hohen visuellen und ausstattungsmäßigen Niveau.
Ja, während Suspiria ja praktisch in diesen Pappmaché-Kulissen hin und her dilettiert mit Farbscheinwerfern, ist das hier tatsächlich richtiges Kino, bemüht sich zumindest drum und hat immer wieder schöne Phasen, wenn er auch seine Story und seine Dramaturgie und sein Drehbuch und die Dialoge noch ein bisschen besser im Griff hätte. Das hätte er vielleicht nicht selbst schreiben sollen, aber das kann man dann schon auch in der ungekürzten Fassung sich tatsächlich anschauen, weil es immer wieder so Eye-Candy gibt. Zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name des Malers nicht ein, die traurigen, einsamen Menschen in der Bar. So ein berühmtes amerikanisches Gemälde und dann tatsächlich kommen sie zu einer Bar, die von außen dann Blue Bar heißt und genau so aussieht, ja, wo das so absichtlich eingefangen wird.
Und die sitzen da wirklich wie in so einem Diorama rum und zeigen kaum Regung, während der Pianistenfreund und unser Hauptdarsteller da ordentlich einen abziehen und da bewegt sich außer dem Barmann, bewegt sich da eigentlich keiner irgendwie und zeigt keine Regung. Das ist schon, das ist wieder so dieser Diorama-Stil so ein bisschen, der vorige ja an Stellen auch hatte. Also wo man so das Bemühen und die Anstrengung um ein stilistisch perfekt gefundenes Bild erkennen kann, das aber ehrlich gesagt mit der Story überhaupt nichts zu tun hat oder man irgendwie keine Bindung zur Geschichte herstellen kann. Also was stand da in dem Wikipedia-Artikel Style of, oder hast du eben gesagt Style over Substance? Also der Argento kommt ganz klar von dieser erzählerischen Ecke her. Das ist so dieses Bemühen in der Regie, Dinge irgendwie Bilder zu finden, die ihn angehen und die ihm Spaß machen. Auch im Slashen und im Splattern gibt es da ganz offensichtlich Sachen, die ihm große Freude bereiten. Aber erzählerisch befindet er sich nicht so ganz auf meinem Planeten. Das fügt sich nicht irgendwie zu einer Geschichte zusammen, die nachher Hand und Fuß hat. Also hat sehr viele Längen.
Aber man kann sich auf zwei Dinge verlassen, dass er in diesem Film richtig Gas gibt mit der Optik. Also es gibt schon sehr interessanten eine Unterbrechung im Vorspann, in der praktisch die Szene, die später alles erklärt,
die Schlüsselszene
dann als Unterbrecher im Vorspann gezeigt wird. Das ist interessant und auch schön gelöst. Und dann haben wir auch allein schon die erste Szene in einem alten römischen Tempel oder so eine Ruine oder irgendwas, wo er mit einer Gruppe Musik spielt und Klavier spielt und die spielen mit ihm so Modern Jazz, irgend sowas. Und das sah auch geil aus. Und da ist auch eine geile Kulisse und es ist schöne Kamerafahrt. Ja. Mhm. Alles tatsächlich, also allein wenn wir den Anfang nehmen, das steigt dann schon gut ein. Später, als dann die Morde kommen, auch das kriegt man das, was man vom Giallo erwartet. Also die eine wird in die zerbrochenen Glasscherben zum Beispiel gestoßen, eine andere, das ist dann auch wieder so richtig typisch, wird dann richtig sadistisch hingerichtet, in der sie nicht nur erwürgt wird, beziehungsweise sie wird im Kopf unter Wasser gehalten, bis sie erstickt, ertrinkt praktisch.
Doppeltot ist besser als
einfach. Ja, doppeltot, ne? Genau, weil es wird halt kochend heißes Wasser in die Badewanne einlaufen lassen vorher und sie wird dann halt auch verbrüht, nachdem sie halb erstickt ist, verreckt sie dann mit ihrem verbrühten Kopf dann auch neben der Badewanne. Also
da hat die Maske wieder einen ganz großartigen Auftritt, ja.
Großartig.
Ja, es ist einfach, ja.
Und am Ende kommt es auch zu Achtung bei der Schmuckauswahl, kommt es zu Problemen mit dem Schmuck der Mörderin, die dann am Ende dazu führt, dass es hier zu einer sehr schönen Kopf-Up-Sketch-Up-Szene kommt, die dann doch schon unfreiwillig zum Lachen führt, erklärt die FSK 18. Allerdings sind die Tricks dann so, ich habe immer das Gefühl, die nehmen roten Nagellack als Kunstblut. Das sieht dann immer so merkwürdig aus.
Himbeersirupartig, ja.
Ja, das ist
halt. Es gab auch noch eine Szene, wo wir natürlich als verwöhnte Marvel und andere Universumsgucker inzwischen sagen, hohoho, als das Haus da brannte. Spoiler-Alarm, aber das war natürlich keine Ahnung, ob sie dann ein Foto genommen haben und dann Kerzchen haben rausbrennen lassen. Also da ist dann doch schon erkennbar, dass da 40 Jahre irgendwie dazwischen liegen. Ja. Ja, wir haben die Musik wiedererkannt. Musik wäre jetzt wieder das Stichwort.
Ja.
Das ist die Truppe auch vom letzten Mal, die hier als Progressivrock, sagt mir überhaupt nichts der Name, Goblins, aber die als Progressivrock-Gruppe damals wohl bekannt gewesen oder zumindest irgendwie für ihn gut genug gewesen sein müssen, dass er sie in dem Film nochmal aus dem Hut gezogen hat. Und ich finde auch, dass die einen guten Job machen. Also da ist auch ein schönes, wie soll ich sagen, schönes Leitmotiv, das immer mal wieder kommt. Das ist so ein treibende, entweder tief gestimmte Gitarre oder Bass, der immer mal einen guten Einsatz hat, aber nicht so als hoppla, jetzt passiert's gleich, sondern eher so ein bisschen, diesmal eher so auf die falsche Fährte führt. Denn wenn der eingesetzt wird, ist es nur eine Situation, die nahelegt. Es könnte jetzt hinter der letzten Ecke doch einer sitzen und mit dem gewetzten Messer warten, aber passiert dann nichts. Aber um auf die Musik zurückzukommen, das hört sich sehr gut an. Bisschen nervtötend ist das Kinderlied, was da am Anfang an Weihnachten abgespielt wurde und was uns dann leider auch immer vor jedem oder während jedes Mordes zu Ohren geführt wird.
Was ganz lustig ist, weil der Mörder mit einem Tonband praktisch den Soundtrack zum Mord mitbringt, bevor er den Mord durchführt.
So als Motivation.
Als Doppelfunktion. Er motiviert sich ja dadurch und bringt sich in die Mordstimmung. Und für uns als Zuschauer ist es das klare Signal, jetzt wird wieder abgemurkst. Jetzt
wird wieder gemurkst. Mhm.
Ja, also was mir aufgefallen ist, dass sehr viele schöne Einzelideen da sind, dass sie aber auch so ein bisschen inflationär am Start sind. Also man hat diese, die Puppe hängt am Glockenseil und das Wandgemälde, das unter Putz ist und das den Mord dann zeigt und das dann nochmal ein Kindergemälde ist, das dann auch dreimal auftaucht und das sind so viele verschiedene.
So ein bisschen unsubtil alles auch,
ne? Natürlich ist es immer unsubtil, aber es ist Giallo. Ich meine, da haben wir auch wieder die schwarzen Handschuhe und das Licht ist abgedreht, dann das eine Opfer, eine Frau ist dann wieder starr vor Angst und kann dann plötzlich nicht mehr laufen und versucht dann im Liegen die Tür aufzumachen. Das sind so klassische Elemente, aber es ist halt so viel immer wieder an Schnickschnack. Gutes Beispiel ist, dass bei dem Mord von einem, der mit ermittelt und ihnen hätte helfen können und rausgefunden hat, was eigentlich dahinter steckt, der wird ermordet und vorher kommt so eine
Aufziehpuppe.
Kinderaufzieh-Butler-Puppe irgendwie, die sehr gruselig aussieht, kommt auf ihn zugefahren. Ein bisschen
Chucky-mäßig sieht
ja, die genau, aus, ein bisschen Chucky-mäßig. Und da denke ich mir, ja, das ist jetzt interessant und toll, die ist super gestaltet und die fährt jetzt auf ihn zu, lenkt ihn einmal ab, er macht sie kaputt und dann ist es vorbei. Und ich denke mir, hätte man vielleicht sich nicht auf wenigere Dinge beschränken können, die dann aufladen, die dann sehr intensiv inszenieren und das ist halt so das Problem, dass das Argento dann hat, dass irgendwie diese künstlerische Entscheidung, was erkläre ich jetzt zum Wesentlichen und
das ist auf Kosten der Plausibilität einfach.
Genau, ne? Und dass weniger dann doch massiv mehr bedeutet. Aber wir konnten uns immer wieder dahin zurückziehen, das ist dann doch im Gegensatz auch zu anderen Argentos auch richtig gut aussieht. Ja? Also er ist dann irgendwann hat er das richtige Haus gefunden. Und wie du schon gesagt hast, diese Jugendstilkulisse, das ist vom Allerfeinsten und die wird auch relativ gut inszeniert. Ob er jetzt im Tageslicht drumherum oder mit der Taschenlampe nachts da durchgeht, das sieht schon sehr schön aus. Auch, dass er dann dieses verborgene Zimmer entdeckt und was in dem verborgenen Zimmer drin ist, das, also dieses fehlende Fenster und dann das verborgene Zimmer, da stehe ich ja drauf. Das ist schon wirklich schön.
Obwohl man schon sagen muss, der Hauptdarsteller neigt zur Sachbeschädigung. Also da wird sich über ganz schön viele Regeln hinweggesetzt. Und da, das war jetzt eben mein Stichwort mit Plausibilität, da der Accidental Hero verliert halt ganz gewaltig an Glaubwürdigkeit mit dem leichtfertigen Einsteigen in fremden Häusern, mit dem Rumwühlen und Fenster einschlagen in irgendwelchen Schulen und. Das summiert sich am Ende zu so einem Paket, wo du denkst, naja, das ist jetzt, sagen wir mal, die Motivation und der Antrieb wird dadurch, der Figuren wird dadurch auch ein bisschen verwässert und da verlieren die so an Glaubwürdigkeit. Sie sind dann am Ende doch irgendwie Figuren in einem Film, wo wir ja in einem anderen von Argento auch gesehen haben, dass die durchaus glaubwürdiger rüberkommen können, wenn sie eben nicht so groß inszeniert werden und wenn man sich auch vorher eben Gedanken macht, wie komme ich von A nach B. Also ich zum Beispiel ist da auch nochmal eine Szene, der ihn irgendwie auf der Bühne saß, bei diesem Medium und der ihn dann später bei den Ermittlungen unterstützt, der eben von dieser Aufziehpuppe abgemurkst wird, der hat ja da so eine Szene, wo er plötzlich eine Erleuchtung hat an einem Tatort, wo eben die Dame verbrüht und abgemurkst wurde, die dann in dem bedampften Spiegel an der Badewanne irgendwie noch was reingeschrieben hat. Was bitte war das? Fehlt es, also das ist schlicht absurd. Also da läuft ein heißer Wasserhahn und er hat die große Inspiration, da ist dann die Hand, die da auf die Wanne zeigt, hat in den Dampf was reingeschrieben. Also ja, ich finde, da kann man sich vom Drehbuch her vielleicht was Einfacheres, aber Logischeres einfallen lassen, aber okay.
Was für mich sehr schwer zu beurteilen ist, wie viel Selbstironie, Humor und Parodie wann in welchem Fall gewünscht, beabsichtigt, geplant war, weil da traue ich mir mit so viel zeitlichem Abstand gar kein Urteil mehr zu. Also die Nummer, dass die aus dem Cinquecento aus dem Dach rausklettern müssen und diese Screwball möchte gern Dialoge zwischen dem Journalisten und der Journalistin und dem Pianisten, unserem Helden, das ist ja beabsichtigt Das ist Humorelemente.
Genau.
Aber wenn die dann da auf der Bühne sitzen mit dieser Telepathin und die völlig abgeht oder erzählt wird, dass auch Zebras telepathische Fähigkeiten haben, dann weiß ich nicht, ist das jetzt Ironie, Selbstironie, ist das schon Parodie des eigenen Genres? Oder wenn die Polizisten dann dagegen den Cola-Automaten treten oder wenn die Mutter des befreundeten Pianisten da keine 5 Sekunden sich irgendeine Information merken kann und dann irgendwelchen Blödsinn erzählt?
Naja, manchmal, ich denke mal, manchmal ist es gelungen. Und manchmal ist es vielleicht auch nur für den Regisseur gelungen, aber bei uns kommt die Botschaft, die lustige, nicht an. An den Stellen, wo es ganz eindeutig nochmal, es gab ja da eine Szene, du sagtest Screwball, eine Szene zwischen den beiden, wo sie sich so als besser darstellt als seine alte Flamme. Das wird ja noch mit Musik unterstützt. Also da sind die Signale ganz eindeutig auf grün geschaltet. Da gibt es kein Vertun. Bei den Polizisten auch so diese klassische Nummer, wenn der Polizist reinkommt, hebt sein Jackett hoch und da ist unterm Ärmel ein Loch, wo ihn der befreundete Pianist gerade so mit der Knarre verfehlt hat und dann sagt er, der hätte sie ja umbringen können, wenn ich. Also ich finde, es sind möglicherweise, würde ich auch mal sagen, vielleicht im Italienischen, im Original lustigere Szenen eingebaut, weiß halt nicht, wo es vielleicht so gedacht war, aber dann einfach nicht für uns lustig ist, uns heutige.
Als Fazit würde ich mal sagen, dass Argento zwar mit Abstand der größte Name im Giallo ist, aber nicht der größte von denen, die wir jetzt gesehen haben. Also der Mario Bava, der frühe, den wir gesehen haben, war definitiv auf einem höheren Niveau. Ja. Und Fulci war es, der Don't Torture a Duckling gemacht hat. Das ist eine ganz andere Liga. Ich finde, dass dann doch unterm Strich Argento manchmal die visuell interessanten, aber unterm Strich einfach die dramaturgisch schlechteren Filme gemacht hat, die auch jetzt uns, die wir keine Giallo-Fans sind, waren, geworden sind und auch keine werden,
sauer aufstoßen, kann man schon so sagen. Also es fehlt an der erzählerischen Bindung, es fehlt auch irgendwie an dem Anspruch, also zumindest würde ich sagen mal bei 2/3 der Filme, die wir gesehen haben, an dem Anspruch, dass das so eine geschlossene Erzählung ist, sondern da geht's mehr, es geht mehr um dieses Episodische, um die Bilder, die ihnen möglicherweise geil gefallen haben, um Style over Substance. Und von daher würde ich auch mein Urteil nicht revidieren. Der ist erzählerisch nicht auf meinem Gleis unterwegs. Ich mag es, wenn Geschichten erzählt werden. Da ist es ein nettes Beiwerk, wenn Zucker drüber gesprüht wird. Aber es muss nicht zwingend dabei sein, sondern die Geschichte muss rundlaufen. Das tut sie nicht. Die hier nicht zumindest.
Ja, es ist sehr unterschiedlich, finde ich, bei Argento, bei dem, was wir jetzt alleine schon gesehen haben, wie sehr die Figuren auch ernst genommen werden und getroffen werden, weil das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, also das mit dem Vogel, mit den Kristallfedern, du erinnerst dich, das ist auch von ihm.
Ja, das hat der besser funktioniert.
Definitiv besser funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass der Profondo Rosso, wenn er richtig geschnitten ist, wo mal so ein paar Längen drauf sind, dass er nochmal eine Ecke erträglicher ist. Aber die Schnittfassung haben ja dann eher die komischen Szenen rausgeschnitten, wenn man die synchron.
Ist das so?
Stimmig.
Mag sein, ja.
Ja. Mhm. Gut, man müsste sich mal die 86-Minuten-Version anschauen. Okay, wir werden es nicht tun.
Ja. Gut, sollen wir jetzt noch ein profundes Schlusswort finden, oder war es das eigentlich? Ich glaube, mehr gibt es dazu heute nicht zu sagen.
Nein, das ist definitiv. Wir können das jetzt, wir wollen diesen Podcast nicht auf 126 Minuten strecken. Da müsste man zwischendurch die Synchronstimmen auswechseln. Nein, das machen wir schön nicht. Wir sagen vielen Dank, Tom, dass du das wieder durchgestanden hast, durch die dunklen und blutigen Gassen.
Das ist so eine Qual, war es jetzt nicht.
Bei hohen Temperaturen.
Und kühlem Bier.
Und kühlem Bier, ja. Das muss
alkoholfrei, wohlgemerkt.
Damit wir danach auch noch ordentlich podcasten können. Tom, vielen Dank.
Dito.
Und der Podcast steht natürlich, blutig wie er war, unter Creative Commons. Ja. Gott, es ist so dunkel, dass ich den Ausschalter nicht finde.